Gott, ich möchte noch einmal beten für die Predigt. Gib mir die richtigen Worte, das, was du auch sagen möchtest, in deinem Namen, Jesus. Amen. Heute aus aktuellem Anlass möchte ich noch einmal predigen über das Thema Apologetik, die Verteidigung der Bibel, denn momentan wird viel darüber diskutiert, was geglaubt wird, was nicht geglaubt wird. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, und ich werde vieles wiederholen, was wir auch schon in Bibelstunden und anderen Predigt hatten, aber ich möchte das einmal so zusammenfassen, weil ich das momentan sehr aktuell finde. Zur Einleitung lese ich einmal 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27. Es ist das erste Kapitel überhaupt in der Bibel, und da lesen wir: Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Ja, auch ein Thema, was viele gar nicht mehr glauben, dass wir Mann und Frau sind. Es gibt diese Geschlechterverwirrung. Und über solche Themen möchte ich einmal mal sprechen. Der Grund ist eben, es gibt jetzt mehr Debatten auch über bekennende Christen in einer Zeit, wo auch viele Gemeinden leider auch abgefallen sind vom wahren Glauben, sich halt mit anderen Dingen beschäftigen. Es ist so traurig, das so alles mitzubekommen, dass die Kirche teilweise mitmacht bei falschen Lehren, mit dem Zeitgeist mitgeht. Aber was in der Bibel steht, das ist nicht Zeitgeist, das ist von Gottes Geist inspiriert. Hatten wir ja auch schon öfters mal als Predigtthema. Ja, ich hatte mal wieder ein bisschen Zeit, so am Computer rumzudaddeln, YouTube gucken und so, denn ich hatte ein paar Bahnfahrten in den letzten Tagen für die Arbeit, war jetzt auch mal wieder kurz in Amsterdam. Firma hat mich kurz mal wieder dahin geschickt. Ja, ich konnte mal wieder ein wenig YouTube schauen, was denn auch so auf christlichen Kanälen momentan so Thema ist. Ist ja auch manchmal recht interessant, und das hat mich eben auch mal inspiriert, weil diese Woche auch schon wieder was vorgefallen ist. Ja, in Hannover musste ich umsteigen gestern, da war wieder auch vor dem Bahnhof eine Straßenevangelisation, habe ich schon mal auch vor Jahren dort beim Umsteigen gesehen. Anscheinend gibt es da vielleicht so etwas öfters. So etwas würde ich auch gerne mal mitmachen. Wir brauchen nur mehr Ressourcen. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber wie gern würde ich mal so auf der Straße predigen? Hätte ich richtig Lust zu, auch mit euch so eine Aktion zu machen. Ja, das fand ich gestern noch relativ schön, als ich zurückkam. Ja, in der letzten Zeit haben jetzt viel die öffentlich-rechtlichen Sendungen gegen uns wiedergeborene Christen gemacht. Alles so angezweifelt, alles so ein bisschen in Verruf gebracht. Ja, und diese Woche waren es halt mal nicht die öffentlich-rechtlichen. Diesmal war das Spiegel TV, die so mal wieder eine Sendung gemacht haben, wo sie uns Christen sehr schlecht darstellen. Und Spiegel TV ist jetzt nicht von den Zwangsgebühren finanziert, die wir zahlen müssen, sondern es ist halt ein privater Anbieter. Ja, diesmal waren es die halt mal wieder Christen so schlecht gemacht haben und uns alle mit einer wirklich wohl recht schlechten Sekte so verglichen haben und das alles so ziemlich gezielt so zusammengeschnitten haben, dass es so aussieht, dass wir Christen alle halt irgendwelche schlechten Dinge vertreten. Ja, besonders ging es halt gegen zwei YouTuber diesmal. Einmal gegen Leonard, dem Ketzer der Neuzeit, und einmal Jasmin, die hat den Kanal Liebe zur Bibel. Und gegen die wurde halt dann, die wurden halt so mit schlimmer Sekte verglichen, und finde ich sehr, sehr traurig. Aber das Gute, oder was mich inspiriert zu beten, ist einfach, dass dadurch viele aufwachen. Beten wir doch mal dafür, dass die Menschen wieder neugierig werden und auch manche so hinterfragen. Viele hinterfragen ja mittlerweile vieles, was in den Medien kommt. So das Thema alternative Medien, das war vor Jahren ja noch überhaupt kein Thema. Und auch ein neuer Begriff, der jetzt gekommen ist, der die letzten Monate eigentlich erst so aufgekommen ist, der Begriff Christfluencer oder vielleicht englisch ausgesprochen Preisfluencer, ja vor einem halben Jahr kannte ich diesen Begriff noch nicht, ist jetzt so neu geworden und das macht sicher mal welcher neugierig, die vielleicht dann auch mal hinterfragen, ob das denn alles so von den Medien mal wieder richtig dargestellt wird und vielleicht selber mal ein bisschen recherchieren, sich vielleicht halt die Original-YouTube-Kanäle auch mal anschauen. Ich hatte gestern Abend mal geschaut, dieser Ketzer der Neuzeit, der ja mittlerweile so christlichen Content macht, früher war es mehr Politik, der hat irgendwie 576.000 YouTube-Abonnenten. Ist ja schon eine gewisse Zahl. Also das ist halt nicht, dass das irgendwie absolut irgendwo eine kleine Nische ist, wo ja, sich so ein paar Freaks halt irgendwie da versammeln oder sich damit beschäftigen, sich sowas angucken, sondern das ist schon eine etwas größere Menge. Und ich glaube, dass so in der geistigen Welt jetzt richtig Panik herrscht. Das glaube ich, weil Erweckung soll in unser Land kommen. Und das ist so ein großes Zeichen, dass in der geistigen Welt da schon erkannt wurde, dass auf einmal halt so gegen uns Christen berichtet wird. Sicher geht es da auch viel um Politik, aber das ist ja auch eigentlich nur eine Folge davon. Von diesem ganzen Durcheinander, was so im Land ist. Ja, wir lesen dazu einmal Epheser 6, Kapitel 12. Da finden wir wieder mal in der Bibel die Antwort, worum es hier eigentlich geht bei dieser ganzen Sache, die ja gar nicht so zu erkennen ist, warum alles so durcheinander geworfen wird, warum das so gezeigt wird. Wir lesen einmal Epheser 6, Vers 12. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Diese Bibelstelle sagt, das ist ein geistiger Kampf. Und es sind geistige Mächte, die dahinter stecken, auch gegen diese Sachen, die wir so hinterfragen, wie diese Vogue-Agenda, was total eine Verwirrung ist, insbesondere der nächsten Generation. Und das sind geistige Mächte und gegen die kämpfen wir. Und da gehen wir mit Gebet, mit Fasten gegen vor. Und nicht, indem wir jetzt, was weiß ich, auf so einen Sender, der sowas macht, was würden die Moslems vielleicht machen, vielleicht einen Anschlag, wenn irgendwie mal so eine Sendung mal über ihren Gott, an den sie glauben, gemacht wird. Nein, das tun wir nicht. Wir sollen ja Frieden bewahren und wir kämpfen im Gebet gegen diese geistigen Mächte. Ist jetzt auch wichtig, dass wir beten und fasten, dass wir jeden Tag für unser Land beten, immer mal wieder auch mal eine Mahlzeit weglassen und dann mehr Zeit im Gebet verbringen. Denn es ist dieser geistige Kampf ausgebrochen in unserem Land. So. Viele Menschen, die sind sehr unzufrieden mit dem, was alles so passiert, fühlen sich nicht gut, es herrscht auch viel Ungerechtigkeit in unserem Land. Aber ich möchte jetzt mal nicht auf diese politischen Themen so eingehen, sondern ich möchte einfach mal sagen, viele sind unzufrieden, aber das macht sie auch neugieriger. Dadurch werden sie auch mehr über uns Christen sicher hören und vielleicht mal fragen, sag mal, warum kommt denn im Fernsehen immer so was Schlechtes über die Christen? Wer sind die denn eigentlich? Sind die überhaupt so schlecht? So, das verursacht ja viel mehr, dass sich Menschen da mal mit beschäftigen. Und ich möchte so einiges jetzt auch, was Sie uns fragen werden, dass wir da Antworten drauf geben, einiges nochmal durchgehen. Ich glaube, wir haben alle Dinge schon mal irgendwann gehabt, aber heute möchte ich das mal so nochmal durchgehen. So Dinge wie Evolutionstheorie und solche Sachen. Fragen zur Schöpfung, hat es diesen Urknall gegeben und so weiter. Aber wir können uns ja vielleicht mal aus einer ganz anderen Sichtweise antworten mittlerweile, wo so viel Verwirrung ist. Da können wir als Christen auch mal sagen, ach ja, früher hat man vielleicht mal so etwas geglaubt, aber heute sind wir weiter. Denn heute wissen wir mehr, weil wir einfach auch mehr erforscht haben. Denn die Wissenschaft und Bibel, das passt ja ziemlich gut zusammen, wenn wir uns wirklich mal damit beschäftigen. Und deshalb möchte ich heute einmal sieben Dinge oder sieben Punkte durchgehen, die halt häufig hinterfragt werden und wo wir auch einfach in der Bibel die Antwort finden. Sieben Punkte sind es, ich gehe sie mal nacheinander durch. Sieben habe ich mir so herausgesucht. Punkt 1, wie viele Geschlechter gibt es? Ja, kommt ja mittlerweile sehr viel Verwirrung. Viele glauben ja gar nicht mehr, dass Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat. Früher war es irgendwie vielleicht klar, ja, es gibt Mann und Frau. Mittlerweile ist das vielen nicht mehr klar, weil halt solche komischen Lehren es gibt und mit diesen, wie ist das auf Englisch, Taucher, wenn da divers steht oder divers oder was das auch immer alles bedeutet. Ich möchte ja da jetzt auch nicht groß anecken. Aber heute können wir ja Gene untersuchen und die Wissenschaft hat festgestellt, es gibt XX-Chromosom und XY-Chromosom für männlich und weiblich und es gibt nichts dazwischen, nichts anderes. Also mit moderner Wissenschaft hat man nochmal bestätigt, dass es eindeutig ist und es nicht dieses Durcheinander gibt, was einige glauben. Also können wir antworten, mittlerweile wissen wir sogar noch besser wie früher, dass Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat. Und als Bibelstelle haben wir ja schon mal die Einleitung gelesen hier, 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27, wo Gottes Wort uns sagt ja, und er hat uns als Mann und Frau geschaffen. So, Punkt, da steht jetzt nichts anderes. Und damit identifizieren wir uns. Alles andere, das ist Verwirrung. Das müssen wir wirklich mal so sagen aus Sicht der Bibel. Dann der zweite Punkt. Ja, diese Sache mit dem Urknall. Gab es denn einen Urknall? Ja, ich muss sagen, wenn man an sowas glaubt, ist eigentlich eine Verhöhnung von Gott, dass alles mit Intelligenz aus einer riesen Explosion entstanden sein soll, die alles durcheinander bringt. So, wie kommt denn aus einer Explosion was Gutes bei raus? Sie bringt normalerweise Zerstörung und alles ist irgendwie auf einem Haufen, da ist keine Ordnung mehr drin. Wenn man so ein Gebäude in die Luft sprengt, dann ist da nachher ein riesen Trümmerhaufen übrig, aber nicht etwas Besseres, nicht irgendwie was Intelligentes. So. Aber da können wir auch vielleicht sagen, ja, früher konnte man sich das vorstellen, dass das vielleicht so entstanden ist, weil man hat vielleicht noch nicht so untersucht, aber heute wissen wir auch wieder in der Wissenschaft einfach mehr, denn man hat ja DNA entdeckt. Vor Jahrhunderten könnte man sagen, ja, was ist denn das? Aber wir wissen mittlerweile, dass unsere Baupläne intelligenter Code sind. So, was habe ich Schönes mal gelesen? 1 Gramm DNA speichert über 200 Millionen Gigabyte an Daten. So, was hat denn so ein modernes Handy? Hat so ein, sagen wir mal, hat so einige Gigabyte an Speicher. So, ein Computer hat vielleicht 1 Terabyte, ein moderner Computer auf der Festplatte. So, dann wären wir aber immer noch bei etwa 200.000 aktuellen Computern, was die so speichern können, was halt in 1 Gramm DNA gespeichert ist. So, und das ist ja intelligenter Code. Wie kann denn sowas aus einem Urknall entstehen? So, ja, wenn man jetzt irgendwie so einen Riesenhaufen in die Luft sprengt, ja, dann kommt da auf einmal viel, viel sinnvoller Code bei raus. Also, ich weiß nicht, wer das glauben soll. Aber wenn man dann auch noch so die ganze Ordnung im Universum sich anschaut, so Heute sind ja Astronomie ist ja auch sicher etwas weiter wie früher, auch wenn man da früher schon viele Kenntnisse drüber hatte. Aber heute kann man immer so vorausberechnen, wann das nächste Mal eine Sonnen- oder Mondfinsternis auftritt. So. Und diese Sonnen- und Mondfinsternissen, die passen ja immer zu den israelischen Feiertagen. Als ich mich da mal mit beschäftigt habe und man sich auch mal fragt, ja, warum ist denn das so? Ja, also, wie möchte man denn Astronomie verstehen, wenn das alles aus einer Explosion entstanden ist und dann passt das auf einmal mit den Feiertagen, die für Israel in der Bibel beschrieben sind, so überein? Das ist doch unglaublich, dass das durch eine Explosion so entstehen kann. Also sind wir mittlerweile so weit, dass man sich das nicht mehr vorstellen kann mit diesem Urknall, was so viele glauben. Eine Riesenexplosion hätte alles auf seine Bahnen gebracht. Die Bombe, die möchte ich irgendwie gerne mal sehen, die das schafft. Ja, also ist das auch alles hinfällig mittlerweile. Früher hätte man ja vielleicht mal sagen können, so wenn man keine Ahnung hat, ja, alles ist vielleicht auch sowas irgendwie entstanden und dann wird das alles irgendwie verteilt. Heute sind wir etwas weiter, dann auch mal auf die Flat Earther oder wie sie heißen, gibt ja auch so einige, die glauben oder nur verkaufen, dass die Erde eine Scheibe sein soll. Also viele, die sowas verbreiten, die glauben bestimmt selber nicht. Also mal die Frage, dreht sich die Erde? Und da finden wir eine sehr interessante Bibelstelle in Hiob. Hiob ist sowieso so ein Buch, wo viel Wissenschaft drinsteht. Also wo wir auch ziemlich viel finden. Also was sehr, sehr spannend ist, wenn man sich so mit Naturwissenschaft beschäftigt. Dann sollte man durchaus mal das Buch Hiob lesen, weil wir da eine ganze Menge Informationen in der Bibel haben über das Universum, über wie alles entstanden ist, über die Schöpfung, was es früher für Tiere gab und so weiter. Hiob 26, Vers 7 steht da, ja, etwas kompliziert aufgeschrieben in der Lutherbibel. Ich habe so das Gefühl, beim Übersetzen war einem das gar nicht so klar, worum es geht. Hiob 26, Vers 7, er spannt die Mitternacht aus über der Leere und hängt die Erde auf über dem Nichts. Ich glaube, bei der Übersetzung hat man das nicht verstanden, dass es darum geht, dass die Erde sich dreht. Guck mal, Mitternacht, das ist Norden. Das heißt, er spannt sie irgendwie vom Norden aus über der Leere, wie das hier so steht. Also wenn die Erde sich dreht, dann müsste es ja irgendwie Sinn machen, dass es irgendwie vom Norden her eine Bedeutung hat, diese Achse. Die Erde dreht sich ja um die Achse und der Norden ist und Süden sind halt die Achspunkte. Und dann hängt er die Erde auf über dem Nichts, das heißt, das Universum ist drumherum ohne Materie. So wie es ist, ne? Wenn man jetzt, heute weiß man das, ne? Wenn man halt zur Weltraumstation, zur ISS oder so fliegt, okay, da muss man mal gucken, wie man da Sauerstoff mitnimmt, dass man dort, dass Menschen, wenn sie dahin sollen, halt eben auch atmen können, weil da einfach nicht mehr Luft zum Atmen ist, da ist einfach nichts. So, hier steht es schon, steht seit Hiob in der Bibel, was wir heute so genau untersucht haben, was wir halt wissen. So, also passt das. Also Buch Hiob ist eh faszinierend, was der für ein Leid erlebt hat und dann am Ende wurde er so gesegnet. Und ich finde, eine andere Bibelstelle wollte ich da gern auch nochmal lesen. Ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext, aber ich finde es trotzdem interessant, wie das Buch Hiob, was da so alles drin steht. Ach, wenn doch meine Reden aufgeschrieben würden, ach, wenn sie doch in ein Buch erschienen. Und es ist alles so passiert, ne? So, es wird das alles aufgeschrieben Und für die Nachwelt haben wir so viel gute Informationen über Schöpfung und was da alles drinsteht. So, es ist passiert, was Hiob da gestöhnt hat, was er gelitten hat, am Ende ist was so Gutes bei rausgekommen. Total faszinierend finde ich das. Aber so kommen wir mal zu Punkt 4. Gab es den Garten Eden wirklich auf der Erde? So, wenn es den gegeben hat, dann müsste man ja auch eigentlich rausfinden können, wo es war. Ist auch mal so eine Sache. So, ich meine, Gott hat das irgendwann dann geschlossen für uns Menschen. Aber Geografie ist ja auch mal interessant, sich damit zu beschäftigen, ob denn in der Bibel was Plausibles über Geografie steht. Und da können wir auch was sehr Spannendes lesen. 1. Mose Kapitel 2, Vers 10 bis 15. Gehen wir mal wieder ganz an den Anfang. 1. Mose Kapitel 2, Vers 10 bis 15. Ein Strom ging von Eden aus, der den Garten bewässerte, und er teilte sich von da in 4 Hauptströme. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo Gold gefunden wird. Das Gold des Landes ist kostbar, und da findet man Bedolacharz und den Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gion, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Hedekel, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Ja, heute ist man halt auch so weit, dass man halt viel einfacher so Gebiete untersuchen kann. Man kann heute mit Fahrzeugen rumfahren, man kann sich Satellitenbilder anschauen und so weiter. Man kann also viel mehr forschen, wo es etwas gegeben haben muss wie früher. Und was wohl im Hebräischen etwas anders gemeint ist, weil hier steht, da fließen die Flüsse, dass der Fluss sich teilt, aber damit ist wohl gemeint, wo halt Flüsse zusammenfließen. Also nicht, dass ein Fluss dann in mehrere Arme sich verteilt, sondern dass halt Flussarme zusammenfließen. Das ist da wohl mit gemeint. Und es gibt im Südiran irgendwie 3 Flüsse, die halt hier passen, auf Gihon, Hedekel und den Euphrat. Der Euphrat heißt ja heute noch so. Aber der vierte Fluss, der ist dann nicht mehr. Und man hat halt untersucht und hat einen riesigen, ausgetrockneten Strom entdeckt, den Pishon. Und man hat das so geologisch untersucht, wie halt ja wirklich auch Steine mitgeschliffen wurden aus einem Gebirge, was ganz woanders ist, und wie man noch so ein Flussbett eigentlich findet auf Satellitenbildern. Und damit hat man eigentlich diese 4 Flüsse gefunden, dass die im Südirak zusammenfließen. Ist wohl Irak. Also Iran ist da ziemlich in der Nähe, aber es ist wohl das Gebiet von Irak. Gibt ein schönes YouTube-Video dazu, kann ich mal geben. Hatte ich auch mal auf WhatsApp geteilt, hier in Gemeinde-WhatsApp. Das fand ich einfach so sehr spannend. Das hat mich auch inspiriert, diesen Punkt mit reinzunehmen. Gab es diesen Garten Eden? Wenn ja, dann muss man ja auch irgendwie die Position davon finden. Manche sagen sich ja eh bestimmt, ach, wäre das schön, wenn überall die GPS-Koordinaten stehen, Grad, Längengrad, um alles zu finden. Aber man findet schon vieles wieder. Ist ja auch genauso faszinierend, wenn man mal durch Israel reist und sich das wirklich alles so anschauen kann. Und man kann dann noch viel, viel weiter gehen. Also es gibt auch ein sehr interessantes Buch über den Exodus, über die Spuren, die hinterlassen wurden, weil da ist ja ein ganzes Volk aus Ägypten gezogen. Das blieb ja auch, ich sag mal, nicht ganz spurlos. Und man hat sogar die Stelle gefunden, wo man sehr vermutet, dass Israel durchs Meer gezogen ist, weil es sie halt da vor dem Meer ja gestrandet sind, wo sie nicht mehr weg konnten. Da gibt es also auch, habe ich mir selber schon mal angeschaut, auf Google Earth, also wirklich so einen Punkt, wo so ein Tal dann endet vom Meer. Und dann hat man irgendwie den Meeresboden untersucht. Man hat da wohl Räder, also von diesen Wagen gefunden im Meer. Und irgendwie das Meer geht runter wie so eine Rampe und wieder hoch, die irgendwie wohl einer amerikanischen Norm für behindertengerechte Rampen entspricht, was den Gradienten der Steigung angeht, dass man da halt gut durchlaufen kann. Also man hat so viel Spannendes entdeckt, das kann man nicht alles wegdiskutieren, dass das alles nur ausgedacht ist. Ja, so viel mal dazu, das war Punkt 4 jetzt. Punkt 5, auch mal wieder so eine Frage, ja momentan vielleicht nicht so aktuell, gab es Dinosaurier? Ja, die kommen ja so alle paar Jahre mal wieder in Mode, so jede Generation hat mal so eine Zeit, wo Dinosaurier ganz toll sind, so vor etwa 5 Jahren waren sie halt hier mal wieder im Leipziger Zoo, so große Figuren. War natürlich, da war Esther ganz klein, das war natürlich toll und dann bewegten die sich, machten Geräusche und so. Ja, früher kann man vielleicht mal sagen, ach, so ein Quatsch, was früher für Tiere gelebt haben, glaubt auch kein Mensch. Ja, heute hat man aber eben so Skelette gefunden, das Meer untersucht und kann schon sagen, früher haben mal so große Tiere gelebt. Ja, dann gucken wir mal wieder in der Bibel. Hiob 40, Vers 15, da sind sie auch beschrieben. Hiob 40, Vers 15 oder ab Vers 15. Ich möchte das jetzt nicht alles lesen, weil da steht irgendwie so eine ganze Seite darüber. Also Hiob 40, ab Vers 15, muss man da mal lesen. Heißt hier nicht Dinosaurier, sondern Behemoth. Seh da den Behemoth, den ich gemacht habe, gleich wie dich, er frisst Gras wie das Vieh. Seine Kraft ist in seinen Lenden und sein Vermögen in den Sehnen seines Bauches. Sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder und dicht geflochten sind die Sehnen seiner Schenkel. Seine Knochen sind wie ehernde Röhren und seine Knochen sind wie Eisenstäbe. Er ist der Anfang der Wege Gottes, der ihn gemacht hat. Der gab ihm sein Schwert. Die Berge erbringen seine Nahrung und alle wilden Tiere spielen dort. Unter Lotusgebüschen versteckt er sich im Riedgras und im Schlamm liegt er verborgen. Das Lotusgebüsch bedeckt ihn mit seinem Schatten und die Bachweiden umgeben ihn. Wenn auch das Wasser steigt, rennt er doch nicht weg. Er bleibt auch ruhig, wenn Jordanwasser in sein Maul schwappt. Kann man ihm wohl in seine Augen greifen und durch dort bohrt man mit Stricken seine Nase und so weiter. Leviathan wird dann auch noch so ein großes Tier beschrieben. Ich lese es jetzt nicht alles. Wer das lesen möchte, der kann das mal komplett lesen. Im Kapitel 41 geht das dann auch noch weiter. Also da werden ganz eindeutig solche großen Tiere beschrieben. Ich glaube, es ist auch eine Sache, ich habe schon mal drüber gesprochen, was viele gar nicht wissen und daher auch gar nicht glauben können, dass solche Sachen beschrieben sind in der Bibel. Ja, dann kommen wir mal zu Punkt 6, kann man sich auch endlos drüber beschäftigen. Warum existiert Israel? Psalm 66, Vers 8 habe ich mir dazu aufgeschrieben. Psalm 66, Vers 8. Psalm 66, Vers 8. Jesaja 66, Vers 8. Müssen wir nochmal. Das war verkehrt. Jesaja 66, Vers 8. Jesaja 66, Vers 8. Wer hat je so etwas gehört? Wer hat so etwas je gesehen? Wurde jemals ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? wurde damals ein Volk auf einmal geboren, nun hat aber Zion ihre Kinder ohne Wehen geboren. Ein Land an einem Tag gegründet, das geht wohl um die Staatsgründung von Israel 1948. Hier steht es schon, wird schon Jahrhunderte vor Jesu Geburt auf dieser Welt aufgeschrieben, dass das einmal so sein wird. So ein Land, was irgendwie eigentlich zu klein ist zum Existieren, wo das Volk fast 1900 Jahre homogen geblieben ist, obwohl sie in alle Welt zerstreut waren. Und wie oft kämpfen sie in Unterzahl und gewinnen am Ende. Und keiner kriegt dieses Land beseitigt. Also ich finde das einfach faszinierend. Viele haben dann so einen Hass auf Israel, weil sie denen das gar nicht gönnen. Es ist eben auch so ein geistiger Kampf. Und Israel besiegen, das geht auch nicht. Und deshalb spaltet sich die Welt wohl so sehr an Israel, wo gestern sogar wohl in Leipzig-Konnewitz wohl links gegen links demonstriert hat. Auch kontrovers, ja, Moment. Hä? Links gegen links. Aber es ging wohl um Linke, die halt mit Israel einverstanden sind, die auch einsehen, dass wir als Volk uns so an ihnen versündigt haben, dass wir nicht weiter gegen Israel sein dürfen. Auch aus der linken Szene. Und andere Linke, die halt pro Palästina gegen Israel sind, und die haben sich wohl irgendwie, ja, sind sich da wohl begegnet gestern in Konnewitz, und die Polizei hatte wohl, ja, wohl Beschäftigung mit denen. So, also selbst bei sowas geht es dann wieder um Israel, stellt man sich da nicht wirklich mal die Frage, warum dreht sich immer alles um Israel, warum geht es immer um dieses kleine Land? Ja, sind so klein, schaffen militärisch so unglaubliche Dinge, wenn da mal wieder Krieg ist. Und dieses Volk, das können wir auch nur verstehen, wenn wir die Bibel kennen. So ohne sich mit der Bibel zu beschäftigen, kann man Israel nicht verstehen. Mir hat neulich auch ein Moslem mal gesagt, ja, da war immer Palästina, wieso ist denn da auf einmal Israel? Aber wenn wir halt die Bibel mal von Anfang lesen, dann wissen wir, dass da früher nie irgendwie Palästina war. So, dass das erst in der Zeit wohl so gekommen ist, als sie in der Zerstreuung dann waren. Also Israel, das ist einfach faszinierend. Und ja, wünschen wir uns, dass Menschen sich mal damit beschäftigen und so auch zu Jesus dann kommen, weil sie sich dadurch mit Gottes Volk beschäftigen. Dann noch der letzte Punkt, der Punkt 7, der ist jetzt mal ein bisschen anders wie die anderen Punkte, wo es jetzt mehr um Wissenschaft und Fakten ging. Warum geschieht alles so, wenn wir glauben? So, in der Bibel, da finden wir öfters, ich gehe gleich auf eine Stelle ein, dass wir halt Verfolgung erleben, wenn wir an Jesus glauben, und wir erleben es auch. So, ich glaube, das kommt jetzt auch mehr in die Medien, dass ja so schlecht über uns Christen gesprochen wird, ist ja auch schon eine Art Verfolgung, wenn sie über uns lästern. Und ja, Verfolgung gibt es so viel auf der Welt, und durch dieses Thema, also in Deutschland versucht man ja auch irgendwo so, das zu vermeiden, dass über Christenverfolgung berichtet wird. Ich habe so das Gefühl, ne, so Cindy aus Peru, so dort in den Nachrichten ist das viel mehr, wenn irgendwo Christenverfolgung ist. Hier wird das so immer versucht, na, bloß nicht darüber berichten. Alles andere ist schlimm, aber bloß nicht dieses Thema. So. Und aber ich glaube, das kommt jetzt auch mehr und mehr in die Nachrichten, ob gewollt oder ungewollt, aber es kommt jetzt, glaube ich, einfach mehr. Auch dadurch, weil, wie sich jetzt anscheinend auch USA gegen verfolgte Christen so einsetzen, wo sogar auch so gedroht wurde schon halt gegen Christenverfolgung. Und ich war ja jetzt wieder mal in den Niederlanden, und die haben diese Organisation Open Doors, ne? Das ist ja Sie ist eigentlich hier die bekannteste Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Und wenn Verfolgung kommt, dann kommt auch immer gleichzeitig Erweckung. Das ist irgendwie so ein Gesetz, weil es dieser Kampf in der geistigen Welt ist. Satan, der schießt immer seine eigenen Eigentore. So, er hofft, dass er was gegen Christen machen kann, es funktioniert aber nicht. Sondern dadurch kommen mehr zum Glauben. Und ich glaube, dass das jetzt der Anfang einer großen Erweckung ist, dass so schlecht über uns Christen gesprochen wird. Das glaube ich einfach, dass es dazu führt. Wir lesen einmal Johannes Kapitel 15, Vers 18 bis 20. Johannes Kapitel 15, Vers 18 bis 20. Wenn euch die Welt hasst, dann wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wärt ihr von der Welt, dann hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie euch auch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, dann werden sie eures auch halten. Das ist eben auch ein wichtiges Thema, dass durch Verfolgung so eine Erweckung kommt und dass die Menschen in der Welt das eben auch merken. So, und auch die jetzt besonders, die vielleicht nur öffentlich-rechtliches Fernsehen gucken, so, die dann auch vielleicht mal fragen, sag mal, was bedeutet Christsein denn überhaupt? Die da einfach neugierig werden und sich dann mal wieder damit beschäftigen. So, Gott ruft uns, sich mit seinem Wort zu beschäftigen. Und das Faszinierende finde ich einfach, dass so viele Dinge stimmen, dass alles so zusammenpasst, obwohl die Bibel ja über Jahrtausende geschrieben wurde. Das zeigt auch so, dass es eben kein Menschenwerk ist, sondern dass Gott das alles geleitet hat, dass das so aufgeschrieben wird. Und deshalb müssen wir das Kreuz von Jesus bekennen. Wir wissen, dass wir alle Sünder sind. Wir haben alle versagt vor Gott. Aber Jesus, wer ihn schon angenommen hat, der ist schon frei davon. Weil Jesus bezahlt hat, er hat uns von unseren Sünden reingewaschen. Wer das noch nicht gemacht hat, für den ist es Zeit, Jesus anzunehmen. Es gilt für jeden, der glaubt, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben und auferstanden ist, dass er uns den Weg zum Himmel freigemacht hat, für jeden, der glaubt. Und egal, in welcher Sünde jetzt auch jemand ist, deshalb möchte ich auch so für die Feinde beten, dass sie zur Erkenntnis kommen, dass selbst die, die jetzt so schlechte Sachen über Jesus verbreiten, über uns Christen, dass die auch erkennen, Moment, wir Sachen sagen, verbreiten so Lügen und Schlechtes über sie und sie machen trotzdem weiter. Wir kriegen sie nicht besiegt. Wir kriegen sie nicht zum Abhalten. Das Gegenteil entsteht jetzt im Land. Leute wachen auf. Es kommt, ja, es verändert sich was. Leute wachen auf, es kommt zur Erweckung. Die Gemeinde vielleicht nicht das, was man von früher kennt. Die klassischen Kirchengebäude werden vielleicht nicht wieder voll. Aber die Freikirche, die Hauskreise, so etwas, dass das wächst. Und dass es mehr und mehr Menschen gibt, die Jesus so bekennen, die wirklich dahinter stehen, was sie glauben. Ja, lass uns dafür nochmal beten. Gott, lass durch diese Debatten, die jetzt entstehen, auch durch die schlechten Sachen, die jetzt geschehen, mach du etwas Gutes daraus. Lass uns dich wieder bekennen in unserem Land, Jesus, und lass eine Erweckung kommen und lass die Leute sich mit der Bibel beschäftigen, mit deinem Wort, und hilf du uns dabei, die Bibel erklären zu können, dass das gar kein Widerspruch mit Wissenschaft und Erkenntnis ist, dass wir eigentlich jetzt in der Zeit leben, wo wir am besten bestätigen können, dass die Bibel recht hat, wo wir in der Wissenschaft so viel gelernt haben, so viel erforscht haben, und dass du die Welt geschaffen hast und dass du alles unter Kontrolle hast. Danke für das Kreuz, Jesus. Amen.